Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, damit ihr das jetzt nicht während der Predigt tun müsst. Aber keine Sorge, es wird nicht langweilig, aber herausfordernd. Missionen sind ja in der Regel herausfordernd und bald ist es ja wieder soweit. Die Mission beginnt im Sommer 2018. Die Mission, die für uns Deutsche so wichtig ist. Es ist ja auch unsere Mission. Wir werden sie live am Fernseher mitverfolgen. Die Mission führt uns weit in den Osten. Und dafür wird er eine Mannschaft zusammenstellen. Eine Mannschaft, die sich auf diese Mission einschwört, die voll und ganz für die Mission lebt. Wer ist der Auftraggeber? Der DFB? Sicher. Aber vor allen Dingen wir, das Volk, die Fans. Wir wollen die deutsche Mannschaft siegen sehen. Wir wollen den Titel verteidigen. Wir wollen wieder Weltmeister werden. Ein Hoch auf uns. Was für eine Mission. Und dafür werden wir alles geben. Dafür werden wir tagelang Fernsehen gucken. Manche machen das ja jetzt schon bei der Mission Gold. Nächtelang gucken die Fernsehen. Dafür kaufen wir den Super Full HD XXL Widescreen OLED LED Flat Screen, damit wir diese Mission verfolgen können. Wir werden Rundfunkgebühren gerne zahlen. Vielleicht schaffst du dir noch einen neuen Grill an, damit die Mission auf deiner Terrasse auch kulinarisch erfüllt werden kann. Vielleicht den IU Monster Grill Kitchen Pro für schlappe 499 Euro. Ja, so eine Mission, die kostet was. Die darf auch was kosten. Mein Haus wird beflaggt, alles in Schwarz, Rot, Gold. Ich freue mich drauf. Noch 116 Tage übrigens bis zur WM in Russland. Mission Titelverteidigung. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft überhaupt den Titel nochmal holen. Und alle machen mit, gemeinsam auf Mission für Deutschland im Namen des Fußballs. Für was? Für Fußball. Aha. Naja, ist ja bekannt nicht die schönste Nebensache der Welt. Und solange das die Nebensache bleibt, ist das ja auch gut. Dann ist es auch nur eine Nebenmission. Und eine Nebenmission kann man ja auch mal erfüllen und sich stattdessen vielleicht auf die Hauptmission konzentrieren. Besonders für Christen gibt es ja eine Hauptmission. Wusstest du, dass du als Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus Christus auch eine Mission hast? Da brauchst du gar nicht erst bis zu den Sommerferien warten. Und das Interessante an dieser Mission ist, das hat Esko schon angedeutet, es geht nicht dabei darum zuzugucken, sondern mitzumachen. Es geht darum, die Mission zu leben, den Auftrag anzunehmen, die Sendung zu erfüllen. Und diese Mission ist weltumspannend, nachhaltig, herausfordernd, spannend, schwierig, fröhlich und noch eine ganze Menge mehr. Und in diese Mission schickt uns Jesus Christus persönlich. Jesus sendet uns. Mission heißt Auftrag oder Sendung. Das Wort hat lateinischen Ursprung und es geht darum, dass wir als Gesandte einen Auftrag erfüllen für einen Auftraggeber. Lesen wir mal die Mission, die Jesus seinen Jüngern gibt. Sie steht in Matthäus 28, 16 bis 20 und dafür brauchen wir die erste Folie. Matthäus 28, da merkt man schon, das ist am Ende des Matthäus-Evangeliums. Es sind fast die letzten Worte von Jesus, die hier kommen. Und die letzten Worte eines Menschen und die Abschiedsrede sind natürlich von besonderer Bedeutung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Soweit Gottes Wort. Anhand dieses Bibeltextes würde ich gerne mit euch heute Morgen drei Punkte behandeln. Der erste Punkt ist, Jesus sendet seine Jünger in die Mission. Der zweite Punkt ist, wir als Gemeinde setzen die Mission fort. Und der dritte Punkt ist, wir müssen von der Mission getrieben werden. Die Mission muss uns treiben, die Mission Dei, die Mission Gottes. Und ich sage es vielleicht gleich nochmal vorweg, Teile der Predigt heute sind sehr lehrhaft, sehr theologisch. Und ich würde auch gerne manche Aspekte etwas länger und gründlicher entfalten. Ich möchte euch das heute Morgen einfach zumuten, einmal, weil ihr das aushalten könnt, und einmal, weil dieses Thema so existenziell wichtig ist für die Gemeinde und auch gerade für unsere Gemeinde und auch gerade für die Phase, in der wir uns als Gemeinde befinden. Kommen wir zu Punkt 1. Jesus sendet seine Jünger in die Mission. Der Missionsauftrag hier ganz pointiert in Matthäus 28, der findet sich in allen Evangelien in unterschiedlicher Weise. Im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, dann findet er sich nochmal in der Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein und auch ähnlich im Johannes-Evangelium, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und immer ist es was Besonderes. Jedes Mal merkt man, wenn man das liest, wow. Hier sagt Jesus jetzt was ganz Wichtiges. Es handelt sich um einen Befehl, um einen Auftrag. Und die Jünger haben hier wieder so eine Art Bergerlebnis mit Jesus. Jesus ist mal wieder mit seinen Leuten auf einem Berg in Galiläa, dort, wo seine persönliche Mission begann. Jesus der Galiläer. Es sind jetzt nur noch 11. Das erinnert an die deutsche Mannschaft, aber hat mit der gar nichts zu tun. Warum sind es nur noch 11? Da ist ein Schmerz in dieser Zahl, weil eigentlich sind es doch die 12. Aber Judas hat sich umgebracht. Er hat Jesus verraten, ein tragisches Ende. Die Auferstehung hat stattgefunden und die Jünger müssen immer noch total verwirrt gewesen sein. Was ist da passiert? Ihr Herr und Meister gekreuzigt, ihr Herr und Meister auferstanden. Wie geht das? Wie kriegen die das zusammen? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und einige zweifeln, immer noch, die zweifeln. Die konnten es nicht glauben und andere beteten an. Und vielleicht haben sich hier auch Zweifel und Anbetung vermischt, weil so ist es ja manchmal auch in unserem Leben. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Du glaubst an Jesus auf der einen Seite und auf der anderen Seite zweifelst du und denkst dir, kann das alles wahr sein? Gleichzeitig. Aber irgendwann wird es Zeit, die Zweifel auch mal beiseite zu legen. Trotzdem glauben, dennoch glauben, gegen die Zweifel glauben. Weil Jesus sich dir immer wieder offenbart. Jesus sendet dich, er will dir einen Auftrag geben, eine Mission geben. Und dafür ist es Zeit, auch mal die Zweifel beiseite zu lassen. Wann willst du aufhören zu zweifeln? Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern und er sagt zunächst, auch, sag ich mal, gegen den Zweifel. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Gewalt gegeben. Klar denkt man sich, wer von den Toten auferweckt wird, wer solche Wunder getan hat wie Jesus, der kann das sagen. Der hat alle Macht bekommen vom Vater im Himmel. Aber wie ist das zu verstehen? Wenn Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden, warum sieht dann unsere Welt so aus, wie sie aussieht? Warum passieren Kriege? Warum gibt es ein Schulmassaker? Warum bekommen wir schlimme und unheilbare Krankheiten? Warum verhungern Menschen? Das sind Fragen, die uns bewegen und die ganz schwer zu beantworten sind. Es gibt theologisch eine Antwort, aber die ist letztlich unbefriedigt, aber ich kann keine andere geben. Die Antwort ist die, dass Jesus im Moment auf die volle Ausübung seiner Macht verzichtet. Jesus übt noch auf die volle Ausübung seiner Macht aus. Und ich weiß, dass diese Aussage nur schwer auszuhalten ist, auch für mich. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir im noch nicht leben, in einer Zwischenzeit. Manchmal sehen wir die Macht von Jesus schon, Jesus schenkt Erweckung, Jesus kann heilen, Jesus kann uns durchtragen, aber oft sehen wir sie auch nicht. Es ist die Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit, und da macht die Bibel keinen Hehl drauf, tobt sich der Gegenspieler Gottes, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Satan auf dieser Erde aus. Er verführt Menschen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, wie der Apostel Petrus das sagt. Und er sagt, pass auf, er ist der Böse, von dem wir erlöst werden müssen. Er ist das Böse. Er sorgt für die Hölle auf Erden, auf Kriegsplätzen, in Krankenhäusern, in dunklen Hinterzimmern. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass Millionen Kinder unschuldig abgetrieben werden, vorwiegend übrigens weiblichen Geschlechts, weil Männer mehr wert sind in den meisten Ländern. Und dann schafft er es noch, diese Tatsache als Selbstbestimmung des Menschen zu verkaufen, um ein ganz unpopuläres Beispiel zu bringen. Das schafft er. Der Satan, so berichtet uns die Bibel, wird seine volle Macht besonders am Ende der Zeit entfalten. Die Bibel berichtet davon, dass sogar ein Antichrist in seinem Namen auftritt, immer wieder kleiner, aber auch am Ende der Große, dessen Name ist Programm. Und Jesus lässt, warum auch immer, das Böse auf der Erde zunächst gewähren. Aber dann wird er das Böse vernichten mit einem Schlag. Wenn Jesus wiederkommt, wird diese Zwischenzeit, dieser Zwischenzustand beendet und Jesus wird das Böse beenden. Er wird das Leid abschaffen und er wird auch den Tod abschaffen. Er wird Friede bringen. Deswegen sprechen wir auch vom Friedefürsten. Das Böse wird nur ganz kurz seine volle Machtfülle zur Entfaltung bringen und dann wird Jesus wiederkommen, sein Friedensreich aufrichten, das sogenannte Tausendjägerreich, können wir in der Offenbarung nachlesen. Und danach wird Jesus das Böse ein für alle Mal abschaffen und den Satan auch. Ich weiß, das ist nicht gerade eine populäre Lehre, aber steht nun mal in Gottes Wort. Aber jetzt sendet Jesus seine Jünger in diese Zwischenzeit. Die Zeit, in der das Reich Gottes schon da ist, aber auch noch kommt. Und er gibt uns und auch seinen Jüngern damals die Zusage, dass er in dieser verrückten Zeit, in dieser Zwischenzeit, in dieser spannungsreichen Zeit bei ihnen ist und er alle Macht hat und dass seine Jünger durchkommen werden durch diese Zeit, durch die schwere Krankheit, durch die Verfolgung der Gemeinde, durch die Zweifel, durch die Anfechtung. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer, hat Xavier Naidoo gesungen. Zur WM-Mission, ich weiß gar nicht wann. Und das gilt auch uns. Jesus gibt hier seinen Jüngern einen Mega-Auftrag in einer völlig verrückten Zeit, ohne dass das Böse weggenommen ist. Er verspricht aber Bewahrung. Und er gibt ihnen auch einen völlig neuen Auftrag. Für die Jünger war natürlich erstmal besonders, dass Jesus sie plötzlich zu allen Völkern schickt. Er schickt sie nicht zu den 12 Stämmen Israel wie bisher, sondern er schickt sie in die ganze Welt. Das konnten die erstmal gar nicht denken. Und in der Apostelgeschichte sieht man, wie lange die gebraucht haben, um diesen Auftrag über Jerusalem hinaus auszuweiten. Weil die das nicht denken konnten. Jesus schickt seine Jünger in die ganze Welt. Und hier, Leute, das ist ein heilsgeschichtlicher Moment. Bibelkenner, den fällt doch jetzt sofort Genesis 12, 1 bis 3 auf. 1. Mose 12, 1 bis 3. Da hat doch Abraham, der Stammvater Israels, aus dem Jesus kommt, die Verheißung bekommen, dass in ihm alle Nationen gesegnet werden. Und dieser Punkt hier, in dieser Geschichte ist der Moment, wo sich die Verheißung an Abraham erfüllt. Und damit, Freunde, sind wir schon in Oberberg, in Wiedenest, weil irgendwelche Apostel und deren Nachfolgern beschlossen haben, irgendwo in den Norden, das hieß damals Germanien, zu fahren, wo so ein paar Wilde hausten, und denen das Evangelium zu bringen. Deswegen gibt es hier in Wiedenest Gemeinden und deswegen gibt es auch unsere Gemeinde, weil der Missionsauftrag an uns erfüllt wurde. Die Mission wurde angenommen und erfüllt. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Weil wir Leute nach Vorderasien schicken, als Gemeinde Wiedenest, wird in Vorderasien das christliche Zeugnis gelebt. Weil wir Gemeindegründung und Kindergärten in Asien fördern, werden dort Menschen getauft. Weil wir Yusuf Ambition unterstützen, werden christliche Kinder gelehrt. Es ist ein Kreislauf. Die Mission ist ein immerwährender Kreislauf. Jesus sendet seine Jünger und uns. Und der Theologe Gerhard Meyer, der ist übrigens 80 mittlerweile, der hat gesagt, Matthäus, also der Schreiber des Evangeliums, der will keine schlafende oder sitzende Kirche. Erst recht will Jesus das nicht, der den Missionsauftrag gegeben hat. Kirche ist dort, wo man andere aufsucht, um sie für Jesus zu gewinnen. Geht hin. Kirche ist unterwegs, Gemeinde ist unterwegs. Jesus möchte, dass die Apostel Menschen zu Jüngern machen, also evangelisieren. Dass die Menschen dann auf den dreieinigen Gott getauft werden und dass sie neuen Jünger und Jüngerinnen gelehrt werden. Es ist so eine Art Dreischritt. Ein Dreischritt, der einen Kreislauf auslöst. So lange, bis die Zwischenzeit beendet ist, bis Jesus wieder da ist. Verkündigen, taufen, lehren. Verkündigen, taufen, lehren. Und es sind gleichzeitig auch zwei Pole. In der Mitte ist die Taufe, aber Verkündigung und Lehre. Oder nennen wir es mal Evangelisation und Lehre. In der Mitte die Taufe sind auch zwei Pole, die die Gemeinde immer wieder in die Spannung bringen. Einmal ist das Verkündigen, die Evangelisation nach außen gerichtet. Geht hin, evangelisiert, erreicht Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben oder die Jesus vergessen haben. Und auf der anderen Seite ist die Mission nach innen gerichtet, lehrt. Wir hier heute Morgen, Lehre. Im Gemeindeseminar, in den Hauskreisen, Lehre. Dranbleiben, verstehen, was Jesus bleibt. Und hier muss Gemeinde immer die Balance halten. Eine Gemeinde, die sich nur um sich selber dreht und nur nach innen guckt, die hat auf Dauer die Mission nicht erfüllt. Eine Gemeinde, die nur nach außen geht, die hat auf Dauer ihre Mission nicht erfüllt. Diese Gemeinden verlieren die Balance, sie gehen kaputt. Für beides gibt es Beispiele. Für Gemeinden, die nur sich um sich selbst gedreht haben und auf Gemeinschaft geguckt haben und auf Lehre, und für andere Gemeinden, die nur nach außen waren. Beides ist nicht gut. Es gilt, die Balance zu halten. Wir müssen diese Spannung handeln. Wir dürfen das auch nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen das balancieren. Und deswegen, wir evangelisieren, wir taufen, wir lehren. Gemeinde ist gesandt in die Welt, die gute Nachricht muss verkündigt werden, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Die Stile der Verkündigung, der Evangelisation, die ändern sich im Laufe der Jahrzehnte, aber der Auftrag bleibt. Wir rufen dazu auf, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen, und das tun wir auch heute Morgen. Vielleicht sitzt du hier und kennst Jesus gar nicht. Dann fordern wir dich auf, lerne Jesus kennen. Nimm Jesus als deinen Herrn und Retter an. Jesus liebt dich. Er will mit dir sein Leben verbringen. Mach das, tu das. Dazu fordern wir auf. Immer wieder. Im Internet, in den Predigten, in unseren Veranstaltungen. Wir fordern auf, dass Menschen sich bekehren, dass sie umkehren. Von ihrem Weg auf den Weg Gottes wechseln und Jesus nachfolgen. Und vielleicht ist das heute Morgen für dich dran. Wir taufen. Wir rufen als Gemeinde alle Menschen, die gläubig geworden sind, dazu auf, sich taufen zu lassen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier darf jetzt nicht das Missverständnis entstehen, dass die Taufe rettet. Dieses Missverständnis gibt es tatsächlich bei einigen Christen. Der Glaube rettet. Wer zum Glauben kommt, Markus Evangelium in dem Fall, auch während des Missionsbefehls gesprochen, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den will Gott verurteilen. Die Taufe ist die Antwort auf den Glauben. Sie rettet nicht. Und immer wieder begegnen wir dem merkwürdigen Missverständnis, dass die Taufe rettet. Das ist einfach nicht wahr. Und dann begegnen wir auch immer wieder dem merkwürdigen Verständnis, dass Menschen, die glauben, sich nicht taufen lassen wollen, weil sie noch nicht so weit sind, weil sie nicht nass werden wollen oder weil sie nicht hier vorne stehen wollen. Wir finden für alles Lösungen, außer mit dem Wasser. Das gehört zur Taufe. Das ist auch nicht richtig. Wer glaubt, lässt sich taufen. Deswegen fordern wir als Gemeinde auf, lasst euch taufen. Die Anmeldung für den nächsten Taufkurs ist ab heute möglich. Die Flyer liegen im Foyer. Es geht auch im Internet. Unsere nächste Taufe ist am 8.7. im Juli. Ich lade dich ein, dich taufen zu lassen, wenn du glaubst. Das Dritte ist, wir lehren. Wir lehren als Gemeinde Gottes Wort. Das Wort des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Nicht mehr und nicht weniger. Wir brauchen nicht noch irgendwelche Offenbarungen von irgendwelchen Freaks. Wir brauchen die Bibel, das Wort Gottes. Da steht alles drin, was wir brauchen. Es ist die Grundlage unserer Lehre. Und Lehre, Freunde, hat immer was mit dem Leben zu tun. Es gibt so einen merkwürdigen Trend. Bloß keine Lehrpredigt. Hä? Ja? Wie sollen wir denn verstehen, wenn uns nicht gelehrt wird? Ja? Über Lehre wird die Wahrheit transportiert, sagt ein Ausleger. Lehre hat immer was mit unserem Leben zu tun. Es geht ja jetzt nicht darum, die Reihenfolge der biblischen Bücher auswendig zu lernen. Das kann nicht schaden, aber heute gibt es auch Apps. Da ist das viel einfacher. Aber es geht doch bei Lehre darum, dass wir was verstehen, was wir in unserem Montag umsetzen. Und deswegen sind Lehrpredigt total wichtig. Lehren ist das Mittel, um die Wahrheit weiterzureichen. Wir dürfen nicht nur total coole Predigten von total coolen Predigern erwarten, die uns vielleicht so ein bisschen entertainen. Das mag nett sein, aber du kannst auch nicht immer Toastbrot essen. Du brauchst auch mal Schwarzbrot, was Festes, damit du verstehst, damit du Kohlenhydrate bekommst. Vielleicht nicht ganz so viel wie ich habe ein bisschen zu viel abbekommen, ja, aber grundsätzlich braucht man das. Du kannst auch nicht immer Pommes essen, du musst auch mal Obst essen. Und deswegen, Leute, seid gnädiger mit euren Verkündigern. Seid gnädiger mit euren Verkündigern. Natürlich darf eine Predigt auch unterhaltsam sein und es ist die Aufgabe von Verkündigern, eine Predigt so zu halten, dass man ihr auch gerne folgt. Aber wenn dann Entertainment und Spaß, dann bitte nicht um des Spaßes willen, sondern nur, damit eine Wahrheit platziert werden kann. Und das ist auch ganz wichtig für euch als Mitarbeiter. In den Kindergottesdiensten, in der Jugend, in der Jungschar, fangt nicht an, die Leute zu entertainen. Mutet ihnen das Wort Gottes zu. Wisst ihr, entertainen, das kann jeder Verein. Ja? Jeder kann eine gute Jugendarbeit machen. Manche machen die sogar besser als wir. Aber wir haben eine Mission. Wir lehren, wir verkündigen. Und das dürfen wir nicht ausgeben. Das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal oder lateinisch unser Proprium oder wie man auch sagt. Das ist das, was wir, für was wir antreten, Lehre. Und deswegen dürfen wir in den Kindergottesdiensten und in der Jungschar und auch in der Jugend und in den Hauskreisen, wir dürfen uns Lehre zumuten. Wir müssen es sogar, sonst leben wir an der Mission vorbei. Alles das ist die Mission. Evangelisation, Taufe, Lehre. Alles das ist ein zu Jüngern machen. Menschen werden Jüngern, indem sie die Verkündigung hören, sich taufen lassen und getauft werden. Und diese Mission, Leute, die gilt allen Völkern. Und ich weiß deshalb gar nicht, wie die Synode der evangelischen Kirche im Jahr 2017, also im November, auf die Idee kommen konnte, die Juden von dieser Mission auszunehmen. Die haben die Judenmission abgeschafft und sagen, wir missionieren keine Juden mehr. Wie kommt man darauf? Wisst ihr, wer den Missionsbefehl gegeben hat? Ein Jude. Der Jude Jesus, der wäre bestimmt verstummt, wenn man seine Leute nicht mehr missionieren würde. Ich kann es nicht glauben, dass die Kirche das gemacht hat. Es gibt auch Tendenzen in der rheinischen evangelischen Kirche, die Muslime von der Mission auszunehmen. Nach dem Motto, die glauben ja an Abraham. Ja Leute, wo kommen wir denn da hin? Das ist die Aufgabe der Mission. Das geht nicht. Zumindest meine Meinung. Total falscher Ansatz. Sehr lobenswert dagegen ist der ganz neue Ansatz der katholischen Kirche oder ein Teil der katholischen Kirche. Der Theologe Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, der hat auf seiner Konferenz im Januar ein sogenanntes Mission-Manifest gestartet. Viele katholische Bischöfe haben das schon unterschrieben und die haben 10 Thesen zur Mission aufgestellt. Ich hatte ja gesagt, die Predigt wird ein bisschen theologisch. Hier mal These 2. Da sagen die Katholiken, Freunde, wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer 1 wird. Und zwar durch Fokussierung der finanziellen und personellen Ressourcen der Kirche auf die Evangelisierung. Die Kirche ist in ihrem Wesen nach missionarisch. Der finale Auftrag Jesu an seine Freunde lautet, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Eine Kirche, die nicht freudig und überzeugend auf alle zugeht, hat keine Mission. Sie verliert ihr Warum und Wozu. Sie steht für nichts. Sie schrumpft statt zu wachsen. Für unsere Länder, und damit meint er Europa, heißt es, the church will send or the church will end. Genial, das hätte von uns sein können. Wirklich, das meine ich ernst. Das hätte von uns sein können. Das ist super. Und noch besser ist die These 6. Da sagen die Katholiken, wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe missionieren, taufen und Menschen zu Jesus führen. Wir Christen in der katholischen Kirche sehen ihre Treue zur Heiligen Schrift und ihre entscheidende Nähe zu Jesus. Wir haben Wertschätzung für die positiven Impulse der Reformation. Wir wollen demütig lernen, auch und gerade von den Freikirchen. Das sind wir. Um mit allen unseren Geschwistern in der Ökumene kooperieren, um selbst missionarischer zu werden. Wir wissen, dass die Welt nur zu Christus findet, wenn wir die Einheit wiederfinden und sie in Gebet und Mission schon heute einüben. Ich dachte mir, super. Deswegen werde ich aber nicht katholisch, aber ich feiere die. Ich feiere die. Hartl gibt dann seinem Manifest den Untertitel 10 Thesen für das Comeback der Kirche. Der sorgt sich um seine katholische Kirche und sagt, wir brauchen ein Comeback. 10 Thesen für das Comeback der Kirche. Das ist witzig und nett, aber irreführend. Denn bei der Mission geht es nicht um die Kirche. Es geht immer um den Sender, um den Auftraggeber. Es geht bei der Mission immer um Jesus Christus, um Gott, den Vater. Er soll die Ehre bekommen, die ihm gebührt, weil Menschen ihn anerkennen. Bei der Mission geht es nicht um uns. Es geht nicht um unsere Gemeinde. Es geht auch nicht um unsere Konfession. Es geht nicht um unseren Erfolg. Es geht nicht, Mission ist niemals im Bau einer Organisation und heißt sie von mir aus Brüdergemeinde oder sonst wie begründet, sondern Mission ist immer im Auftraggeber begründet, in Jesus Christus. Und so schreibt das Bibellexikon folgerichtig, weder der Wille, Kirche zu vergrößern, noch die Not leidender Menschen kann Mission begründen, sondern allein Gottes Sendungsplan. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Mission hat damit nicht einen anthropozentrischen, also einen menschlichen Ansatz, sondern durch und durch einen theozentrischen, also einen göttlichen Ansatz. Das ist so. Es ist also weder falsche Bescheidenheit angesagt, nach dem Motto, oh, wir wachsen, schlimm. Und genauso ist übertriebener es gibt ja manchmal so einen übertriebenen Gemeindeerhaltungsbetrieb. Wir schrumpfen. Ganz schlimm. Das ist nicht das Thema bei Mission. Gott ist der Fokus von Mission. Und nach 14 Jahren Gemeindeleitung erkenne ich, dass wir das vielleicht manchmal nicht genug deutlich gemacht haben. Letzte Woche sprach ich noch mit einem ehemaligen Gemeindemitglied. Ich erzählte ihm so ein bisschen von unserer Gemeinde. Und er sagte, boah, das freut mich ja, eure Entwicklung und so weiter. Ja, früher, da wäre es ja immer nur um Wachstum und Zahlen gegangen. Ich so, echt? Ja? Da habe ich mich so ein bisschen erinnert. Ja, wir haben früher oft über Wachstum und Zahlen geredet. Ich bin mir aber sicher, dass es in der Gemeindeleitung nie um nackte Zahlen und reines Wachstum ging. Es ging immer darum, zu wachsen, so heißt ja unsere Vision, wachsen nach innen und außen zur Ehre der EFG Wiedenest. Nein, zur Ehre Gottes. Aber ich glaube, dass wir das vielleicht nicht genug betont haben. Vielleicht haben wir da als Gemeindeleitung nicht genug betont, dass wir gesagt haben, es geht nie um Größenwachstum der Organisation, es geht immer um die Ehre Gottes. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn andere Kirchen wachsen, weil es ja nicht um uns geht, sondern um die Ehre Gottes. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir müssen von der Mission getrieben werden. Seit der Weltmissionskonferenz 1952, die übrigens in Willing stattfand, hat sich der Begriff Missio Dei, also die Mission Gottes, durchgesetzt. Es geht um die Mission Gottes. Der Missionsbefehl war nämlich vor der Gemeinde. Der Missionsbefehl führte erst zur Gemeinde. Ganz lange hat man in Gemeinden, und uns passiert das auch immer wieder, so gedacht. Da ist ein Gebäude, in diesem Gebäude findet Frauenarbeit statt, Diakonie, Fritz, Putzdienst, Mutter-Kind-Kreis, ein Projektchor, ein Gemeindeseminar, Jungscha. Und in diesem Gebäude gibt es auch irgendwie so einen Kreis, der kümmert sich um Mission. Damit meine ich nicht Weltmission, das ist ein ganz komischer Fehler. Ja, Mission ist immer Welt- und Innenmission, ist nie nur Weltmission. Das ist völlig klar. Immerhin, hier in dem Bild ist Mission ja schon mal an der Spitze, aber das Bild ist völlig falsch. Und die Missionskonferenz in Willingen, die hat deutlich gemacht, Das ist das richtige Bild. Also das ist falsch, ne? Das ist das Richtige. Da steht die Mission Dei am Anfang. Der Missionsbefehl ist vor der Gründung der Gemeinde da. Und dieser Missionsbefehl, der durchdringt alles das, was wir tun. Und an was erinnert dieses Bild? An eine Rakete, ne? Ja, Gemeinden, die so arbeiten, explodieren. Nein, das würde man einer Rakete ja doch nicht wünschen, einer echten Rakete. Nein, aber ich glaube, eine Rakete steht für Dynamik. Und ich glaube, Gemeinden, die das erkennen, die erleben Dynamik. Du machst Jungschararbeit? Ja, weil du die Mission treibst. Die Mission treibt dich. Du willst Kindern Jesus bekannt machen und nicht da bespaßen. Bespaßen ist Mittel zum Zweck und auch ganz nett und fördert die Gemeinschaft, brauchen wir alles. Aber das Ziel ist, Kinder zu erreichen. Du putzt die Klobrille? Ja, sicher. Damit sich ein Gemeindemitglied entspannt hinsetzen kann, um anschließend entspannt die Lehre zu hören. Verstehst du? Du putzt nicht einfach nur die Klobrille sauber. Du bist keine Putzfrau, sondern du bist Teil der Mission. Du kochst den Kaffee? Natürlich. Damit Gespräch und Begegnung über Lehre und Jesus stattfindet bei einer Tasse Kaffee. Das ist doch wichtig. Du kochst nicht einfach nur, du bist nicht einfach irgendwo eingeteilt, sondern du verfolgst eine Mission. Das ist wichtig zu verstehen. Alles ist Mission. Alles kann und muss darauf hingehen, ausgerichtet sein. Wenn Jugendarbeit zum Beispiel einfach nur ein Angebot für Jugendliche ist, dann hat sie ihren missionarischen Zweck verwirkt. Das kann der Sportverein besser. Wir müssen das Evangelium verkünden. Wenn wir alles dieser Mission wenn die Mission Gottes uns treibt, versteht ihr, dann machen wir nicht irgendwas ehrenamtlich, ne? Sondern wir machen auch nicht einfach Jungscharbeit. Wir gründen auch nicht einfach einen Projektchor. Wir führen auch nicht einfach so einen Kinderkleidermarkt durch, weil das vielleicht schön ist. Wir machen nicht einfach eine Gemeindefreizeit. Wir bauen nicht einfach um, weil man das macht. Wir betreiben nicht einfach einen Podcast. Wir machen nicht einfach Kindergottesdienst. Wir machen nicht einfach einen Seniorencafé. Wir leisten uns nicht einfach einen Besuchdienst. Nein, wir haben bei allem das, was wir tun, eine Mission. Wir sind bei allem im Auftrag des Herrn unterwegs. Sonst brauchen wir nicht antreten. Wirklich nicht. Das ist sonst nicht nötig. In jeder Veranstaltung, die wir durchführen, Leute, da geht es im Grunde genommen um Himmel oder Hölle. Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nur erstmal indirekt, aber irgendwann geht es um Himmel oder Hölle. Die Gefahr besteht, dass wir Veranstaltungen nicht im Rahmen der Mission machen. Dann müssen wir die abschaffen. Denn dann ist das nicht zielführend. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren als Gemeindeleitung mal, das besprechen wir übrigens mit jedem neuen Mitglied, die sogenannten G4-Weg entworfen. Kann man hier ganz schlecht erkennen, ne? Aber der Gedanke ist folgender. Eine Gemeinde ist gemeinsam auf dem G-Weg. G steht für Gemeinschaft. Eine Gemeinde bildet eine Gemeinschaft, die sich liebt. An der Liebe werden die Menschen Jesus erkennen untereinander. Und das H steht für Hilfe. Als Gemeinschaft helfen wir uns. Und dazwischen ist das E, viermal. Wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen, dass Menschen sich entscheiden. Wir wollen, dass Menschen sich entwickeln. Und deswegen entsenden wir sie in die Mission. Das heißt in ihren Alltag oder von mir aus nach Vorderasien. Das ist unsere Strategie. Und viele fragen ja im Moment nach der Vision. Wann kommt endlich die Vision? Kommt. Wir sind dran als Gemeindeleitung, aber wir hatten noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber sie wird kommen. Früher oder später. Im März. Ich sage nur nicht, welches Jahr. Also es dauert ein bisschen, ja. Aber wir kriegen das hin. Eine Vision ist wichtig. Sie ist wirklich wichtig und sie ist auch bald fertig. Aber genauso wichtig ist die Mission. Der Auftrag, weil die Vision speist sich immer vom Auftrag. Und genauso wichtig wie eine Vision ist die Strategie. Also wie setzen wir den Auftrag um? Wie machen wir es denn? Wie erreichen wir denn Menschen? Wie evangelisieren wir denn? Und deswegen sind wir immer wieder kreativ, denn diese Mission ist nie zu Ende. Sie ist ein Kreislauf. Wir fragen uns ständig, wie können wir denn Menschen erreichen? Früher war das klar, da hast du irgendwo auf einer Wiese ein Zelt aufgestellt und dann sind da alle rein und hat einer aufgerufen und dann haben sich 10 Leute bekehrt. Das funktioniert aber heute nicht mehr so. Früher hat man pro Christ gemacht, alle sind dahin und Ulrich Pazani hat gepredigt oder Billy Graham in Essen und dann hat das funktioniert aber nicht mehr so. Deswegen suchen wir neue Mittel. Wir machen eine Fotoevangelisation. Im März wollen wir die sogenannten Wiedenester Filmabende rund um Ostern machen. Da kommen noch Informationen. Da wollen wir zwei Filme, die den christlichen Glauben zum Inhalt haben. Ben-Hur, Neuverfilmung 2016 und Auferstanden, Hollywood-Film von 2015, die wollen wir zeigen und anschließend in die Gottesdienste einladen. Wir wollen was Neues probieren. Wir müssen kreativ sein. Taufe war früher auch einfach. Heute muss man auch Taufe weiterentwickeln. Vielleicht taufen wir im Sommer mal unter freiem Himmel. Stellt euch darauf ein. Könnte passieren, dass wir mal draußen taufen. Geht. Ja? Vielleicht willst du auch mal selber taufen. Weil der Taufbefehl, der gilt ja nicht nur für Pastoren. Vielleicht taufen im Sommer mehrere Leute. Stellt euch darauf ein. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Das ist kreativ. Früher war Lehre klar. Man ging in den Gottesdienst und dann gingen alle in die Bibelstunde. Um 19.30 Uhr. Das geht heute nicht mehr. Ja, 19.30 Uhr ist eine total bekloppte Zeit. Da sitzt die Hälfte noch am Arbeiten oder bringt die Kinder ins Bett. Heute braucht man deswegen Hauskreise. Oder deswegen bieten wir eine 8. Staffel im Gemeindeseminar an, um Lehre zu transportieren. Bitte nutzt das auch, Freunde. Meldet euch zu den Dingern an. Lasst den Fernseher einmal aus und meldet euch zum Gemeindeseminar an, um Lehre zu bekommen. Deswegen haben wir Hauskreise ganz viele, weil das mit der Bibelstunde nicht mehr funktioniert. Also ihr merkt, die Formen ändern sich, aber der Auftrag bleibt natürlich. Und damit komme ich zum Schluss. Du und ich sind Teil der Mission. Wir stehen im Dienst der Mission, aber in unterschiedlichen Rollen. Das ist wichtig. Da gibt es Angestellte und Gewählte. Wir haben Missionare ausgesandt. Ja, haben wir. Das sind aber nur ganz wenige. Wir haben Hauptamtliche. Das sind auch nur 3. Und wir haben ein paar gewählte Älteste. 4. Das ist ein Teil. Die haben diese Rolle. Leitungsrollen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, und da findest du dich schon wieder, Dienerinnen und Diener, die ihre Gaben einsetzen in der Diakonie, als Diakone, als Leiter, als Mitarbeiter, als Helfer in den verschiedenen Aufgaben der Gemeinde, weil sie ihre Gaben, die sie vom Geist Gottes für die Zwischenzeit bekommen haben, in das Reich Gottes einbringen. Deswegen sind wir gemeinsam auf Mission und gemeinsam, du und ich, leben wir unseren Stand als Mutter, als Hausfrau, als Student, als Schülerin, als Rentnerin, als Senior, als Bibelschullehrer und was man alles noch sein kann, Arbeiter an der Werkbank, Lehrer. Dort leben wir als Menschen, die Jesus nachfolgen und sind Salz und Licht in unserem Freundeskreis im Finnland, in meiner Nachbarschaft. Wir alle sind an dieser Mission beteiligt und deswegen ein Hoch auf uns. Gemeinsam erfüllen wir die Sendung in Wort und Tat. Wir haben die unterschiedliche Rolle. Wir sind alle Missionare. Und die Frage zum Schluss heute Morgen an dich ist, kommst du mit? Machst du mit bei der Mission? In der Gemeinde und in deinem Umfeld. Wirst du dich einsetzen für die Mission? Wirst du alles geben für die Mission? Unser Gemeindebund, der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, der besteht ja aus 2 verschiedenen Konfessionen. Einmal die Baptisten, also die anderen, ja, so die Derschlager und so, ne? Und die Brüdergemeinde, the Brethren Movement, wir, ne? Wir sind die Guten, die anderen auch. Seit 1941 gibt's das ja alles gar nicht mehr. Da heißen wir evangelisch-freikirchliche Gemeinden. Beide Namen wurden zumindest im Bund abgeschafft. Und wir können voneinander lernen. Und daher will ich zum Schluss mal den Gründer des Baptismus zu Wort kommen lassen. Da komme ich ja auch her. Johann Gerhard Unken. Johann Gerhard Unken hat sehr pointiert ausgedrückt, was in diesem Fall ein Baptist ausmacht. Er sagte, jeder Baptist ein Missionar. Alte Baptisten kennen das auswendig, sehe ich schon. Ja, jeder Baptist ein Missionar. Heute würde er natürlich sagen, jeder EFGler ein Missionar. Ich hätte auch Georg Müller bringen können. Ja, Georg Müller hat das ja auch gelebt, der Gründer der offenen Brüderbewegung, hat die Waisenhäuser in Bristol gegründet, Mission in Wort und Tat. Aber das ist so cool. Wir sind alles Missionare. Wie wahr? Wir sind von Jesus gesandt, als Gemeinschaft, als Gemeindebund, als EFG Wiedenest, jeder Einzelne in die neue Woche an unserem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Und dabei sind wir Missionare. Wie cool ist das denn? Das ist cool. Deswegen bete ich noch. Lass uns aufstehen. Jesus Christus, du sendest deine Jünger. Und deswegen gibt es uns heute und du sendest uns in die neue Woche und auch uns als Gemeinde, als Organisation. Wir können es manchmal nicht glauben, dass du mit uns, mit unserer Beschränktheit, mit unseren Fehlern, wo wir eben noch deine Heiligkeit gelobt haben, nutzen willst, um diese Mission zu erfüllen. Und wir können es manchmal nicht fassen. Und wir kommen auch manchmal unter Druck, weil wir eben noch nicht leben. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder Kraft gibst, dass du uns immer wieder ermutigst, diese Mission zu erfüllen. Dass du uns immer wieder die richtigen Ansätze gibst, als Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Umfeld, wann wir zu schweigen haben, wann wir zu reden haben, wann wir was tun sollen. Vater, wir danken dir für diese Sendung, die uns auch einen Lebenssinn gibt. Und wir freuen uns, Herr, auf deine Wiederkunft, wenn die Mission erfüllt ist. Und darauf warten wir und wir bitten dich, Herr Jesus, komme bald. Solange sind wir mit dir unterwegs, als deine Gemeinde. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.